Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema
ist die Großübung in Schwerin, denn wenn sie Sirenen heulen und viel Blaulicht unterwegs ist, dann ist die Situation zwar meist ernst, aber heute ist es anders. Es gibt zwar reichlich Blaulicht, aber heute wird nur für den etwaigen Ernstfall geprobt. Christian Schewe.
Ganz genau. Konkret wird die Bekämpfung eines Waldbrands geübt. Die hat es in der Vergangenheit ja schon öfter bei uns im Land gegeben. In Schwerin läuft deswegen seit den Morgenstunden ein Großeinsatz von Feuerwehr, von THW und noch anderen Hilfsorganisationen. Es ist, wie gesagt, eine Übung mit rund 125 Teilnehmern im Bereich Schelfwerder. Simuliert wird ein Waldbrand, der wegen Munition im Boden nicht gelöscht werden kann. Unser Reporter ist Christoph Kümmerz aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin. Der hat sich das Ganze natürlich vor Ort angeschaut. Christoph, wie gehen die Einsatzkräfte vor?
Also im Grunde gibt es mehrere zentrale Punkte, die hier geübt werden. Da ist zum einen die Wasserversorgung. Das technische Hilfswerk holt mit Hochleistungspumpen Wasser aus dem Heidensee und versorgt damit Feuerwehrfahrzeuge, einen Wasserwerfer der Polizei, aber auch sogenannte Kreisregner. Das sind quasi große Wassersprenger, die den Waldboden nass halten, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann. Direktes Löschen der Feuer ist nicht möglich, weil wegen der Munition im Boden ein Sicherheitsabstand eingehalten werden muss. Und mit einer Drohne mit Wärmebildkamera sucht das DRK, also das Rote Kreuz, nach neuen Feuern, ausgelöst durch Funkenflug. Eine kleine mobile Einheit ist dann in den Kleingärten dort unterwegs und löscht. Und der Versorgungstrupp kümmert sich um Essen und Getränke für die Einsatzkräfte.
Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, es brennt nicht wirklich, oder?
Nein, es ist alles wirklich nur ausgedacht. Eine Übung, was heute Morgen über Schelfwerder etwas nach Rauch ausgesehen hat, das war wirklich nur Nebel.
Was ist denn das Ziel dieser Übung eigentlich?
Na, in erster Linie geht es darum, dass die Einsatzleitung übt, die vielen Kräfte zu koordinieren und an die Stellen zu bringen, wo sie gebraucht werden. Aber über allem steht auch immer, in der Krise Köpfe kennen. Also sollte es wirklich mal zu einem solchen Einsatz kommen, dass die Beteiligten schon wissen, wer wofür zuständig ist. Das kennen wir aus dem Arbeitsalltag mit Kollegen, die wir lange kennen, läuft die Zusammenarbeit oft reibungsloser, weil jeder weiß, was zu tun ist. Ursprung für die Übung sind übrigens die Waldbrände von Lübtheen 2019 und 2023. Als Reaktion darauf und auf immer trockenere Sommer will sich auch die Landeshauptstadt auf solche Szenarien vorbereiten, hat entsprechende Technik angeschafft und Konzepte entwickelt, die jetzt eben geübt werden.
Eine große Übung heute in Schwerin. Es ist nur eine Übung, falls die Feuerwehr und Polizei sehen. Das war Christoph Kümmerz aus dem Mecklenburg-Studio live bei uns in der Mittagsschau Kompakt. Ja, das war ein echter Schock. Die Schauspielerin Colleen Fernandes berichtet über ihre Ehe mit Christian Ulmen, auch ein Schauspieler. Fernandes wehrt sich seit einigen Jahren gegen sogenannte Deepfakes-Videos von sich mit pornografischen Inhalten und hat die Bedrohung durch die digitale Gewalt an ihrem eigenen Beispiel öffentlich gemacht. Der Täter, der eigene Ehemann. In Deutschland soll solch digitale Gewalt in Zukunft mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft werden. So steht es in einem Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Hubig. Das berichtet die Bild. Hubig hatte gestern angekündigt, Frauen besser schützen zu wollen und dafür die Gesetzeslage zu ändern. Aus der aktuellen Redaktion Irene Lottes.
Konkret soll es 3 neue Paragraphen im Strafgesetzbuch geben, berichtet die Bild, die den Gesetzentwurf bereits kennt. Dem Bericht nach sollen Täter, die Deepfake-Pornos erstellen und verbreiten, mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft werden können. Gleiches gilt für heimlich erstellte sexualisierte Fotos, wie beim sogenannten Upskirting, also unter den Rock fotografieren, und ebenso für heimliche digitale Überwachung. Den ARD-Tagesthemen sagte Hubig gestern, der Gesetzentwurf sei quasi fertig. Laut Bild soll er kommende Woche in die Abstimmung zwischen den Ressorts gehen und noch im Frühjahr ins Kabinett. Ausgelöst hat die aktuelle Diskussion die Schauspielerin Colleen Fernandes. Sie ist Opfer von Deepfake-Pornografie geworden und hat in Spanien Anzeige erstattet. Andere Länder seien bei der strafrechtlichen Verfolgung viel weiter als Deutschland, sagte sie den Tagesthemen.
Justizministerin Hubig verschärft die Gesetzeslage in Deutschland. Irene Lottes war das für die Aktuellredaktion. Und auch dies ist heute noch wichtig. Die Bundesregierung fürchtet infolge des Iran-Kriegs auch einen Anstieg der Lebensmittelpreise. SPD-Fraktionsvize Limbacher kündigte in der Rheinischen Post an, dass sich eine Arbeitsgruppe von Union und SPD kommende Woche mit dem Thema befasst. Es handelt sich um dieselbe Taskforce, die sich schon mit den steigenden Spritpreisen beschäftigt habe. Ziel ist es demnach, inflationsbremsende Lösungen zu finden. Fachleute erwarten vor allem bei energieintensiven Produkten wie Backwaren und Milchprodukten einen Preisanstieg. Außerdem könnten Getreide, Mais, Soja und Reis betroffen sein. Die US-Regierung hat die Sanktionen gegen Öl aus dem Iran vorübergehend ausgesetzt. Demnach darf Öl, das bereits auf Schiffe verladen wurde, ausgeliefert und verkauft werden. Die Maßnahme gilt bis zum 19. April. US-Finanzminister Bessent äußerte die Hoffnung, dass durch die Ausnahmeregelung etwa 140 Millionen Barrel Öl auf die Weltmärkte gelangen. Von iranischer Seite hieß es allerdings, man habe derzeit keine überschüssigen Vorräte an Rohöl, die man den internationalen Märkten zur Verfügung stellen könne. Die Ukraine hat offenbar einen groß angelegten Drohnenangriff auf Russland ausgeführt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden mehr als 280 Flugkörper abgefangen. Es handelt sich um einen der größten ukrainischen Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn. Ziel waren demnach die russischen Regionen Rostow, Moskau und Saratow. In Saratow sollen zwei Menschen verletzt und mehrere Häuser beschädigt worden sein. In der Region befindet sich ein wichtiger Militärflugplatz für russische Langstreckenbomber. Damit haben wir es ganz genau. 12:06. Sie hören NDR1 Radio MV, die Mittagsschau kompakt. Vor gut 3,5 Stunden ist der Startschuss beim Schweriner Seen-Trail gefallen. Seitdem sind die Teilnehmer unter anderem auf der 61 Kilometer langen Laufstrecke rund um den Schweriner See unterwegs. Die Ultra-Laufveranstaltung feiert in diesem Jahr schon ihr 10-jähriges Jubiläum. Und was das Event so besonders macht, darüber berichtet Nathalie Abraham aus der Sportredaktion.
Vorbei an ruhigen Ufern, über weite Felder und entlang schmaler Waldwege. Das unterscheidet den Schweriner Seentrail vom klassischen Straßenmarathon. Ein Abenteuer durch die Natur, das für Organisator Frederik Werner auch noch einen anderen Vorteil mit sich bringt.
Das bedingt auch, dass man dann nicht in der Natur um die letzte Sekunde feilschen kann, dass man es nicht einfach nur um Geschwindigkeit geht, sondern tatsächlich auch ein bisschen mehr um Genießen des Laufs. Eben mit anderen zusammen das Erlebnis zu haben.
Frederik Werner hat den Schweriner Seentrail vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Eine Idee unter Freunden mit damals gerade mal 8 Teilnehmern.
Ob man das wirklich schafft, da rumzulaufen, das war uns nicht klar. Und wir dachten, wir probieren es einfach mal aus. Also es war schon ein schönes Erlebnis beim ersten Mal. Und weil es eben so schön war und weil wir gesehen haben, die Strecke ist wirklich toll, es macht Spaß, haben wir gesagt, das müssen wir jetzt nochmal machen.
Aus 8 Startern sind mittlerweile über 1.000 geworden. Etwa 400 davon wagen sich an die 61-Kilometer-Strecke, sind dabei 6 bis 7 Stunden unterwegs, aber immer mit Blick auf den Schweriner See. Bei der Größe der Veranstaltung ist auch das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig. Kein Plastikgeschirr, jeder Läufer hat seinen eigenen Mehrwegbecher dabei und der Einkauf erfolgt regional.
Wenn wir in der Natur sein wollen, dann müssen wir sie auch bewahren. Und das ist der Anspruch dieser Veranstaltung. Also der CO2-Fußabdruck ist quasi unser Gradmesser.
Ein halbes Jahr im Voraus beginnen die ehrenamtlichen Organisatoren mit der Planung für den Seentrail. Die größte Herausforderung dabei, die Genehmigung der Laufstrecke, die durch die Stadt Schwerin und 2 weitere Landkreise führt. Trotz des organisatorischen Aufwands ist die Motivation auch für die Zukunft hoch.
Wir wünschen uns natürlich, dass es weitergeht, dass wir vielleicht auch ein Beispiel sein können für nachhaltigen Sport, dass wir auch ein Vorbild sein können, dass andere Leute sich zutrauen, anfangen zu laufen, dass sie in die Natur gehen, die Natur achten.
Ob ambitioniert oder Hobbyläufer, das Abenteuer in der Natur beim Schweriner Seentrail verbindet die gesamte Community.
In Schwerin läuft der Schweriner Seentrail und Nathalie Abraham aus der Sportredaktion berichtete darüber. Und wir bleiben nochmal in der Natur unterwegs. Der Wald, der ist gestresst. Borkenkäfer, Brände, Dürre und Herbststürme, sie richten große Schäden an. Und dann ist da noch ein Pilz, der fast alle Eschen im Land getötet hat. Heute am Internationalen Tag des Waldes fragen wir, wie sieht der Wald der Zukunft eigentlich aus? Und zwar auf wasserbeeinflussten Standorten, die für Eschen prädestiniert waren. Experten der Landesforstanstalt suchen genau dort nach Alternativen. Franziska Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur hat sich das auf einer Versuchsfläche bei Schwan zeigen lassen.
Ackerland, direkt an der Warnow bei Schwan. Vor 3 Jahren wuchs hier noch Mais. Nun deuten Pfützen und junge Bäume darauf hin, dass sich das Landschaftsbild verändert. Forstwissenschaftler Julius Brune pflanzt gerade Bäume nach.
Ich pflanze hier eine Stieleiche. Die vorherige Pflanze an dieser Stelle ist den Mäusen zum Opfer gefallen. Ja, die haben an den Wurzeln ganz maßgeblich Schäden verursacht. Und diese Eiche bekommt nun eine neue Chance, an dieser Stelle aufzuwachsen.
6 Baumarten wachsen hier auf dieser nassen Fläche. Neben der Stieleiche die Schwarznuss, Flatterulme, Hainbuche, Vogelkirsche und der Bergahorn. Erik Thurm erklärt den Forschungsansatz. Er arbeitet im Versuchswesen der Landesforstanstalt.
Also auf den Nassstandorten war die Esche eine Paradebaumart und die ist durch diesen Pilz weg. Und wir machen uns jetzt Gedanken, welche Alternativen es gibt. Jede dieser Baumarten hat ihre Stärken und ihre Schwächen und wir versuchen mit dieser Versuchsanlage auszuloten, welche Stärken und Schwächen wir zusammenfügen.
Das falsche weiße Stängelbecherchen, ein Schadpilz, hat dafür gesorgt, dass die Eschen ersticken. Den Forschern geht es aber nicht nur um die Frage, welche Baumart nun hochwertiges Holz liefert, sondern auch, welche Mischung hilft, damit der Wald als Ökosystem Zukunft hat.
Gerade auf nassen Standorten kommt da sehr viel zusammen an Anforderungen. Ökologisch extrem hochwertig diese Wälder. Ökonomisch haben sie auch einen hohen Wert. Sozial, also dadurch, dass sie bei jeder größeren Stadt in MV auch diese Nassstandorte ringsum haben, da möchten sie auch, dass sie, wenn sie am Wochenende spazieren gehen, da auch einen schönen Wald vorfinden und das nur ein Teil der vielen Ansprüche, die wir an diese Wälder stellen.
Und so wünscht sich der Forstwissenschaftler vor allem eins, dass die Waldforschung auch finanziell weiter Beachtung findet, trotz der vielen Krisen auf der Welt.
Ziel wäre es für mich, dass von der Politik, aber auch von den Menschen gesehen wird, okay, wir müssen uns um den Wald kümmern. Wir müssen ihn besser verstehen, wir müssen ihn erforschen und wir müssen dann auch aktiv werden und ihn anpassen an die zukünftigen Bedingungen.
Das Forschungsprojekt bei Schwan ist auf Jahre angelegt. Partner sind die Universitäten Rostock und Greifswald und die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe.
Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Franziska Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur hat sich eine Forschungsfläche bei Schwan zeigen lassen, denn Marc, es ist der internationale Tag des Waldes.
Ja, ich war auch schon mal drin.
Im Wald.
Ja, im Wald. Und dann dachte ich, boah, du stehst im Wald.